Lasst uns beten. Wem es möglich ist, würde ich bitten, aufzustehen. Lieber Heiland, hab du ganz herzlichen Dank, dass du für uns alles gegeben und getan hast. Wir danken dir, dass du uns, Herr, zu dir gerufen hast, als wir noch dir fern waren. Wir danken dir, dass du uns geliebt und dich für uns eingesetzt hast, als wir noch nicht deine Freunde, sondern Feinde waren. Wir danken dir, dass du unseren Namen im Buch des Lebens aufgeschrieben hast und dass du, bevor die Welt geschaffen ist, hast du uns gekannt. Ich danke dir, Herr, dass du uns liebst mit einer unvergleichlichen Liebe und dass du dir nicht so schade warst, für uns zu sterben. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Bitte nehmt Platz. Also meine Überlegung war, dass wir heutigen Gottesdienst beenden, auch ohne Gebet, ohne Lied, ohne Amen, ohne Segen, sondern die Kerzen werden ausgepustet, Licht wird ausgemacht und dass wir dann still, ruhig, besinnlich hinausgehen, alles in Erinnerung mit Betroffenheit, dafür das, was eben am Karfreitag geschehen ist. Und ich lese jetzt noch den Evangelientext für heutigen Tag. Das ist ja Johannes 19, Verse 16 und folgende. Da, also brauchst du nicht machen, das ist einfach von der Bibel, Dankeschön. Das ist ja, da merkt man, ne? Wenn man Technik hat, die auf Zack ist, dass man kaum was überlegt hat und schon, vielen Dank, das gleiche auch dem Mut. Also eigentlich muss man jetzt an dieser Stelle uns allen danken, euch, die gesungen haben, Susan auch fürs erste Mal. Also. Ja, also jetzt zu unserem Karfreitagstext. Der ist auch Predigtext und Evangelien. Da überantwortete er ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Sie nahmen ihn aber und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz, und das war geschrieben: Jesus von Nazareth, der König der Juden. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt, und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilatus: Schreibe nicht der König der Juden, sondern dass er gesagt hat, ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Als aber die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile, für jeden Soldaten ein Teil, dazu auch das Gewand, das war aber ungenäht, von oben angewebt, in einem Stück. Da sprachen sie untereinander: Lasst uns das nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt: Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen. Das taten die Soldaten. Es standen aber bei dem Kreuz Jesus, seine Mutter und seine Mutterschwester Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu ihr, zu seiner Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Von der Stunde an nahm sie den Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass es schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig, sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und steckten ihn auf Jusufs Rohr und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht, und neigte sein Haupt und verschied. Es ist ein relativ kurzer Text, es sind aber Ereignisse von politischer Bedeutung, angefangen von dem damaligen größten, einflussreichsten politischen Mann, bis in Einzelheiten einer Familie, die sonst vielleicht hätte sich tausendmal irgendwo anders auch wiederholen können. Interessant ist im Vorfeld, wie Jesus mit Pilatus spricht, dass er hin und her geschickt wird und keiner will so richtig die Verantwortung übernehmen. Keiner will sich mit den aufmüpfigen Juden irgendwie sich was verscherzen, aber auch einfach mal so diese goldene Mitte irgendwie zu finden, zu gehen, dass man überall beliebt ist, aber keine wichtigen Entscheidungen zu treffen, die dann später einem die Karriere verderben könnten. Und erstaunlich ist ja auch das Gespräch Jesu, ja, dass der Pilatus will mit ihm reden und meint, ich habe doch alles in der Hand, ich könnte dich retten. Und Jesus antwortet gar nicht. Also das habe ich jetzt gar nicht gelesen, aber jetzt am Anfang vom 19. Kapitel. Dann sagt er nur, du hast die Macht nur, weil ein anderer, der über dir steht, hat es dir gegeben. Und dann hat er genau ins Schwarze getroffen. Dieser Mann, der Macht hatte, der wusste, die Macht nimmt man sich nicht einfach so, sondern es wird einem gegeben. Und das hat er gespürt, das hat er gelebt seit Jahren, ja, vielleicht Jahrzehnten. Und jetzt kommt einer, der total schwach, krank, kaputt, in seinen Augen ist er, denn er hat sich gewünscht, schon lange zu sehen oder mit dem mal zu reden. Aber er konnte ja als Römer nicht sich natürlich in die Straße wagen und fragen, ja, wo ist denn dieser Jesus hier, der Starprediger, möchte ich mal mit dem Branchen. Nein, er genoss jetzt die Gelegenheit, ihm eventuell zu helfen. Aber Jesus in seiner Schwachheit sagt, so stark und groß bist du ja gar nicht. Und das nur mit einem Nebensatz. Und dann versteht er tatsächlich, der kann jetzt nichts ausrichten, als nur das zu tun, was die Juden von ihm verlangt haben. Ja? Dann ging er hin und fragte, wie und was. Und dann sagten die, schrien, ja, mit Kreuz mit dem. An Kreuz. Und dann hat er das gemacht, hat er ihn, den Juden, überantwortet. Ja, und dann lesen wir, ist ja bekannt, Jesus schleppt seine Balken, Kreuze und wird verspottet. Hier ist es relativ von der Dramatik her ziemlich kurz und klein gehalten. Also vom Gottesdienst habe ich ja hinter mir gehört, so Vergleiche. Also es ist tatsächlich, jedes Evangelium berichtet davon. Ja. Es gibt ja so bestimmte Sachen, die kommen in einem oder anderen Evangelium vor. Nur beim Johannes kommt es gar nicht jetzt so auf das Mitleid, das Schreckliche, was einem da passiert. Also da ist ja der Dr. Lukas war es. Der hat das ganz gut beschrieben. Der hat ja selbst schreibt, ich habe es erforscht, habe es gesammelt, habe gegliedert, habe geguckt und nachgefragt, überprüft und getestet und das gebe ich das jetzt daraus. Also sein Evangelium, was er aufschreibt. Dem Johannes sind ganz andere Sachen wichtig. Der berichtet von den politischen Ereignissen auf dem sozusagen in der Hauptstadt und dann, wo es kein Mensch mehr Interesse hat, wo die ganze Nachfolgerschaft jetzt sich versteckt hat und vielleicht froh sind, dass die jetzt nicht eingefangen sind und trotzdem finden sich seine Mutter von Jesus, so wie ich jetzt hier gelesen habe, seine Tante und noch ein paar Leute unterm Kreuz stehen da und fürchten die Römer nicht mehr. Und auch den Soldaten ist das jetzt egal, weil das Leben geht weiter, Urteil ist ausgesprochen, es ist vollzogen, er hängt jetzt da. Nun, im Psalm 22 heißt es, Mir sind meine Knochen sozusagen voneinander gelöst. Das Erstaunliche war ja, es wurde ihm kein einziger Knochen gebrochen, weil es war kurz vor Feiertagen, hat man den Gekreuzigten nachgeholfen. Man hat denen so die Schienbeine gebrochen, damit sie nicht immer wieder sich abstützen konnten. Es ist ja schon schrecklich, gell? Aber das müssen wir ja erstmal nachvollziehen, wenn er sagt, ich kann meine Knochen alle zählen, die sind voneinander gelöst. Neulich in der Ausbildung musste ich jetzt schauen, was hier so an Handwurzeln viele Knochen sind. Die sind so zueinander passend, damit wir bestimmte Bewegungen erledigen. Also jeder, der unter uns Arzt sind oder Anatomie ein bisschen gelernt, studiert haben, man kann auch ins Internet reingehen. Es wird immer gezeigt, dass er hier angekreuzigt war. Ist aber, würde nicht halten. Viel wichtiger ist wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich hier. Weil das ist sehr fest und hält dann sogar ein paar hundert Kilo aus. Ja. Und das Erstaunliche war ja am Kreuz, wie es schon im Psalm 22 beschrieben wurde, die Gekreuzigten mussten immer wieder sich, das war der Kampf gegen Ersticken, gegen, um Luft zu holen, mussten sich aufraufen gegen die Schmerzen, aufzubeugen, sich hochzuziehen, zu stützen und dann Luft zu holen. Und dann das Kampf zwischen Ersticken, Schmerzen zu ertragen. Aber Jesus war dermaßen schon vorher kaputt und fertig, dass er gestorben ist, dass die Soldaten nachher beim Durchgang überrascht waren, oh, der ist ja schon tot. Und deswegen, um sicher zu gehen, hat er seinen Speer genommen und ihn an der Seite gestoßen und hat tatsächlich festgestellt, da kam bloß nur Wasser, und, was sich in der Lunge gesammelt hat, und Blut aus dem Herz. Und dann war es okay, klar, da muss man nichts mehr nachhelfen. Allen anderen, damit man ein schönes Osterfest feiern kann, musste man nachhelfen, damit sie sterben und vor der Stadt kein so gräuliche Aussichten darstellen. Und ich frage mich, jetzt hängt hier einer, der, wie im Psalm 22 heißt, der hat sich auf Gott verlassen, kann doch zu Gott rufen, dass er ihm hilft. Das ist das, was die später hier, also es wird erwähnt, es wird nicht einmal hier beim Johannes gesagt, dass es Räuber waren. Und anderswo fluchen die auch, oder einer zumindest von denen, und sagt, du hast dir selbst geholfen oder hast vielen geholfen, hilf doch dir und uns. Und der andere sagt, hey, wir haben ja mit dir beiden verdient. Du weißt ja, was wir für Ganoven sind. Aber der ist doch eindeutig nicht aus unserer Branche. Der hat ja hier in unserer Mitte nichts zu suchen. Und als ob das eben, wie es Johannes schreibt, der wurde mitten unter den Räubern gekreuzigt und noch am Kreuz hängend. Dem einen spricht er zu, heute noch wirst du mit mir in Ewigkeit im Paradies sein. Seiner Mutter, die er verlässt, Maria, Mutter Gottes, bei uns leider, sage ich mal, sehr unterschätzt oder nicht so würdig entsprechend irgendwie geachtet, sagt er, da hast du einen Sohn. Und zu dem Jünger, den er lieb hatte, sagte zu ihm, du pass auf, hier hast du jetzt eine Mutter. Ich meine, es ist erstaunlich zu sehen, dass einer im Angesicht des Todes regelt noch solche Kleinigkeiten. Es gibt ja ein Gebet von manchen Leuten, die sagen, bewahre mich vor einem plötzlichen Tod, damit ich sozusagen bewusst sterben kann oder sei es mit Gebet, aber dass man nicht so plötzlich zack aus dem Leben gerissen ist. Und auch hier ist das für Jesus so. Ich habe versucht nachzudenken, aber ich konnte es mir gar nicht vorstellen. Was für Einsamkeit, Verrat, was er alles hier erlebt und erlitten hat. Und ich staune, weil er hatte die Macht gehabt, das in jedem Augenblick abzubrechen, aufzuhören und zu sagen, einfach mal so zu schnipseln, und dass die, die am lautesten gelacht haben, würden dann sofort weinen. Aber da hätte es keine Möglichkeit für uns gegeben. Da hätte es keine Möglichkeit für die Welt gegeben, dass wir gerettet werden. Und da bin ich unserem Heiland sehr dankbar, dass er das ausgehalten hat am Kreuz und dass das, was ich oder jeder von uns, wenn wir ehrlich sind, eigentlich verdient haben, zu erleben, zu erleiden, und dass er uns das erspart hat, hat auf sich genommen, damit wir einfach die Möglichkeit haben, zu ihm jeden Augenblick zurückzukehren und zu sagen, vergib mir, hab falsch gemacht, tut mir leid, lass uns neu anfangen. Und ja, diese Schmerzen, Einsamkeit, zu sehen, was er dann noch zum Schluss noch hatte, ein paar Klamotten, Sachen, sonst man mitten im Leben wird aus dem Leben rausgerissen und hinterlässt nichts. Erlebt Durst, drückt es aus und sagt, mich dürstet. Und anstatt Wasser zu bekommen, bekommt er Essig. Ich weiß nicht, ob jemand probiert hat, so ein bisschen Essig, wie es so zusammenzieht und eigentlich das Gegenteil hervorruft. Selbst da haben die sich noch über ihn lustig gemacht. Es sind viele Beispiele, die jetzt auch mit dem Psalm 22, also ich meine, Psalm 23 kennen wir als guter Hirte, aber Psalm 22 ist ja einer, der sehr gut beschreibt die Schmerzen, das, was ein Mensch erlebt am Kreuz, lange bevor überhaupt noch diese Art, Menschen zu foltern, überhaupt bekannt war. Da kann man bloß nur staunen, dass der David, wie ein Prophet, hat es aufgeschrieben, wie es einem Menschen gehen kann, der am Kreuz stirbt, hängt und ja, dass der Gaumen vertrocknet ist und hängt und klebt. Und, also ich will das gar nicht in Zahlen schätzen, aber das können wir gar nicht abschätzen, wie schlimm, wie schrecklich das für ihn gewesen ist, alleine zu sein, verraten zu sein, ausgestoßen zu sein, gefoltert und dann ja, hängt er da und denkt noch dran, dass die Mutter versorgt ist, sein Lieblingsjünger ist, hat eine Aufgabe und seine letzten Worte heißen ja dann, es ist vollbracht. Es hat mich immer als jungen Kerl immer verwundert, wenn wir so durch die fränkische Fluren gegangen sind und an Kreuzungen hier und da so Kreuze standen, Kruzifixe und unten sehr oft, es ist vollbracht. Für mich als einen Menschen, der in sozialistischem Land aufgewachsen ist, gab es nur Sichel, Hammer und rote Fahne und dann plötzlich ein gekreuzigter Körper, voll Schmerzen und unten so ein kurzer Spruch, es ist vollbracht. Vollbracht für mich, damit jeder von uns die Möglichkeit hat, immer wieder zu ihm zu kehren oder eines Tages auch mal für sich zu entdecken, man muss sich nicht alleine abmühen. Es ist vollbracht.